Ja, ihr Lieben, ich habe vor der Predigt nicht daran gedacht, den Martin zu fragen, wie viele Monate wir uns jetzt schon im ersten Buch Mose befinden. Denn Martin führt unsere Statistik in vielerlei Hinsicht. Aber es ist mit Sicherheit über ein Jahr. Oh, okay, ja, so viel zu 40 und 240. 3,5 Jahre und wir kommen heute tatsächlich zum Abschluss. Und ich muss euch schon die Erwartungen etwas eindämpfen. Eigentlich sollte diese letzte Predigt auch eine Art Zusammenfassung geben oder einen Rückblick, und das schafft man gar nicht, ja, über das erste Buch Mose, über die Genesis. Ich habe versucht, wenigstens einen kleinen Rückblick über die Josefsgeschichte zu geben. Das sind immerhin Kapitel 37 bis 50, weil die kommt heute auch zum Abschluss. Und selbst das fällt nicht leicht, aber mit Gottes Hilfe möchten wir das versuchen. Wir sind heute im Kapitel 50 vom ersten Buch Mose. Das ist wieder dieses gesamte Kapitel. Und oberflächlich gesehen, wir werden gleich dieses Kapitel abschnittsweise lesen, oberflächlich gesehen geht es auch diesem Kapitel wieder nur in Anführungszeichen um Josef, um sein Leben, um das, was ihm passiert ist oder was er getan hat. Und selbstverständlich geht es um Josef, aber wir werden sehen, dass sein Leben Teil einer viel, viel größeren Geschichte ist, in dem nicht Josef, sondern der Herr selbst die Hauptrolle spielt. Wie gesagt, es ist ein ganzes Kapitel. Wir lesen erstmal abschnittsweise dieses Kapitel durch. Und in diesem ersten Durchgang wollen wir uns tatsächlich auf Josef konzentrieren. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen, wie die Predigt aufgebaut ist. Oftmals haben Predigten eine schlichte Gliederung, vielleicht 3 Gliederungspunkte oder auch manchmal 21. Heute ist dem nicht so. Wir gehen heute einmal durch den Text und wollen einmal Josef anschauen, seinen Charakter, wie er bewiesen und illustriert wird, aber möchten dann sehen, wie Josef und sein Leben tatsächlich Teil einer größeren Geschichte ist, wollen das interpretieren und wollen dann auch zum Schluss eine Anwendung finden. Also unsere Predigt heute hat eigentlich so diesen typischen Dreiklang. Ja, wir schauen uns erstmal den Text an, dann interpretieren wir diesen Text. Und dann möchten wir auch zum Schluss eine Anwendung für uns finden. Also, ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50. Da fiel Josef, also vielleicht zum Reinnehmen damit, weil wir jetzt vielleicht nicht alle Kapitel 49 vor Augen haben. Kapitel 49 redet Jakob, sein Vater, diese Abschiedsworte an alle Kinder. Ja, das ist auch teilweise prophetische Rede. Und er stirbt am Ende von Kapitel 49. Und im Kapitel 50 heißt es dann, da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten, seinen Vater einzubalsamieren. Und die Ärzte balsamierten Israel, also Jakob, ein. Darüber wurden 40 Tage für ihn voll, denn so lange währt die Zeit des Einbalsamierens, und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Jakob stirbt. Josef nimmt selbstverständlich, wie auch, denke ich, die anderen Brüder, großen Anteil an dem Tod seines Vaters. Interessant ist auch, das war für Josef nicht schwierig, dass er diesen Befehl gibt, Jakob einzubalsamieren. Das war für Israel nicht selbstverständlich, auch nicht üblich, aber in Ägypten sehr üblich. Hat einen interessanten Ursprung, den wir jetzt hier nicht weiter beleuchten wollen. Interessant ist, dass es die Bibel sagt, 40 Tage, und tatsächlich, später hat die Wissenschaft auch herausgefunden, dass es 40 Tage dauert, bis diese Körperflüssigkeiten getauscht sind. Aber das ist nicht der Punkt, ja, dass Jakob durch Josefs Hilfe so ein sehr vornehmes und sehr, sehr teures Begräbnis zuteil wird oder eine Bestattungsart, sondern ich möchte euer Augenmerk auf das Ende lenken von diesen 3 Versen. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Das Land Ägypten weint über einen Fremden. Und das ist nur möglich, weil sie den Sohn dieses Fremden nicht nur kennen, sondern auch schätzen gelernt haben. Josef genoss Zu dieser Zeit, er war ungefähr 50 Jahre alt, war 20 Jahre im Land. Josef genoss einen vorzüglichen Ruf bei den Ägyptern aufgrund seines Charakters. Sie hatten ihm letztendlich auch ihre Nation, ihr Leben zu verdanken, weil Gott ihn gebraucht hat, die Kornkammern Ägyptens für diese Hungersnot vorzubereiten. Vers 4, und als die Tage, da man ihn beweinte, vorüber waren, redete Josef zum Haus des Pharao, also nicht zu Pharao selbst, sondern zum Haus des Pharao und sagte, wenn ich doch Gunst gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sagt, mein Vater hat mich schwören lassen und gesagt, siehe, ich sterbe in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan gegraben habe, dort begrabe mich. Und nun lass mich doch hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und zurückkomme. Auch hier sehen wir, dass Josef einen vorzüglichen Ruf genießt, dass er einen hervorragenden Charakter hat. Diesmal nicht die Reflexion von dem Volk, was seinen Vater beweinte, sondern hier sehen wir, Josef wendet sich an das Kabinett des Pharaos, damit das Kabinett beim Pharao Fürsprache einlegt, damit er bitte mit seinen Brüdern den Vater im eigenen Land beerdigen darf. Das zeigt, dass Josef offensichtlich einen guten Ruf nicht nur bei Pharao, sondern auch bei seinen ganzen Mitarbeitern, bei dem ganzen Kabinett, bei allen Ministern haben musste, weil er vertraute, dass sie tatsächlich gute Fürsprecher für ihn bei Pharao sind. In der Einleitung heute zum Gottesdienst haben wir gesehen, Gott gebraucht viele Umstände, um unseren Charakter zu schärfen. Ihr seht jetzt an diesem Ende in Kapitel 50 einen wirklich feinen, ich weiß nicht, ob ich das Wort gebrauchen darf, vollendeten Charakter Josefs, der nicht nur bei seinem Volk äußerst beliebt war aufgrund seines integren Charakters, sondern auch beim ganzen Haus des Pharao. Und so vertraut er ihnen, dass sie seine Fürsprecher sind. Und nicht nur bei dem Haus, sondern, Vers 6, auch bei Pharao selbst. Da sagte Pharao, zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Josef genießt einen vorzüglichen Ruf auch beim Pharao und sein unumschränktes Vertrauen. Ihr müsst euch ein bisschen in die Lage der Zeit versetzen. Pharao hatte Josef wirklich alle Amtsgeschäfte schon seit Jahren anvertraut. Und jetzt sagt dieser eigentlich de facto erste Mann im Staat, ich möchte dieses Land verlassen. Ich möchte außer Landes gehen und möchte meinen Vater beerdigen. Andere in der Familie Abrahams und Isaaks und Jakobs haben solche Listen schon gebraucht, um sich davon zu stehlen. Und hier sieht man, wie Pharao diesem Wort Josefs, obwohl der so wichtig ist, hundertprozentig vertraut. Wenn Josef sagt, er geht und er kommt wieder, dann kommt er wieder, obwohl er ohne ihn wahrscheinlich sehr, sehr aufgeschmissen gewesen wäre. Pharao vertraut auch diesem gereiften Charakter Josefs. Vers 7, und so zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben, und mit ihm zogen hinauf alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Und das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters, nur ihre Kinder und ihre Schafe und ihre Rinder ließen sie im Land Goschen zurück. Sogar Wagen und Reiter zogen mit hinauf und es wurde ein ganz gewaltiges Heerlager. Josef genießt nicht nur das Vertrauen des Volkes, des Hauses Pharaos, des Pharaos selbst, sondern, schaut die Aufzählung, das ganze Haus geht mit, aber auch alle Ältesten des Landes gehen mit. Also alle Ministerpräsidenten versammeln sich und ziehen mit Josef nach Kanaan, um den Vater Josefs zu beerdigen. Was ein Zeugnis für diesen Mann, was ein Ruf genoss Josef offensichtlich in diesem Land Ägypten, dass sogar die ganzen Ältesten mit ihm gehen und es bildet sich, das ist eigentlich offensichtlich, aber die Bibel beschreibt es auch nochmal im Vers 9, ein gewaltiges Heerlager. Josef genießt ein unwahrscheinliches Vertrauen in diesem Volk und wir wissen, dieses Vertrauen entspringt diesem Charakter, den er gewonnen hat. Und dieser Charakter wiederum ist das Werk Gottes über mehrere Jahrzehnte in seinem Leben, aber dazu später mehr. Vers 11, Als aber die Bewohner des Landes, Vers 10, und sie kamen nach Goren-Attat, das jenseits des Jordan liegt, dort hielten sie eine sehr große und schwere Totenklage. Und er veranstaltete für seinen Vater eine Trauerfeier von 7 Tagen. Als aber die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauerfeier bei Goren-Attat sahen, sagten sie, eine schwere Trauerfeier ist das für Ägypten. So wird es wahrgenommen. Eine schwere Trauerfeier für Ägypten. Daher gab man ihr den Namen Abel Mizraim. Sie liegt jenseits des Jordan. Hier in diesen 2 Versen wird deutlich, Josef genießt auch einen vorzüglichen Ruf bei diesen ganzen Ältesten und Leitern Ägyptens, weil das ist kein Schauspiel. Diese Ältesten, die nehmen wirklich mit Anteil an dieser Trauer, die Josef und seine Familie jetzt hat. Diese ganzen Ältesten beweinen und beklagen Jakob über 7 Tage. Josef genießt nicht nur einen guten Ruf, sondern auch deren Freundschaft und Anteilnahme. Und in den nächsten Versen, von Vers 12 bis zum Ende des Kapitels, wird Josefs Charakter nicht nur illustriert, sondern auch erklärt. Lesen wir Vers 12 bis 14. Und seine Söhne taten mit ihm so, wie er ihnen befohlen hatte. Und seine Söhne brachten ihn in das Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Feldes Machpela, des Feldes, das Abraham zum Erdbegräbnis gekauft hatte, von dem Hethiter Ephron angesichts von Mamre. Dann kehrte Josef nach Ägypten zurück, nachdem er seinen Vater begraben hatte, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Schaut, ab jetzt wird der Charakter nicht nur beschrieben, sondern er wird sogar erklärt. Jakob hatte diesen inständigen Wunsch, Josef, bitte, beerdige mich nicht hier in diesem fremden Land. Das war auch Ausdruck des Glaubens Jakobs, dass er glaubte, dass die Verheißungen, die Gott seinem Großvater Abraham gegeben hatte, in Erfüllung gehen. Aber wir sehen jetzt hier, wie Josef absolut integer ist über den Tod seines Vaters hinaus. Er tut wirklich genau das, was sein Vater ihm aufträgt. Das war in der Familie auch nicht selbstverständlich. Ja, und Josef zeigt diese Integrität selbst seinem verstorbenen Vater gegenüber und auch Pharao gegenüber übrigens, denn nicht nur erfüllt er das Wort seinem Vater, dass er ihn in diesem Feld, was Abraham gekauft hatte, beerdigt, sondern er kehrt auch unmittelbar wieder in das Land Ägypten zurück und zeigt damit seine Integrität dem Pharao. Verse 15 bis 18. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, so entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch die Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Wie gesagt, der Charakter Josefs wird jetzt nicht nur illustriert, sondern auch erklärt. Josef beweist hier in diesen Versen seine Vergebungsbereitschaft und seine Langmut gegenüber seinen Brüdern. Versetzt euch nochmal in die Geschichte. Als die Brüder mit dem Vater dann letztendlich runterkamen nach Ägypten, Kapitel 45, stehen sie so vor ihm, da war ja immerhin noch der Vater da. Und man hätte sagen können, wie auch die Brüder, naja, um des Vaters Willen halte ich mich jetzt noch zurück. Aber was haben mir diese Brüder alles angetan? Sie wollten mich eigentlich umbringen, haben mir nachher das Recht auf freies Leben genommen, haben mich als Sklaven verkauft. Im Letzten bin ich wegen ihnen unschuldig über Jahre im Gefängnis in Ägypten gesessen. Unschuldig. Der Mundschenk hat mich vergessen. Jetzt kommt die Zeit, der Vater ist nicht mehr da, wo ich ihnen das alles heimzahlen kann. Und die Brüder haben diese Angst, dass Josef jetzt diese Gedanken der Rache hegt. Aber fern davon. Josef hat keinerlei Anzeichen, jetzt Rache zu üben. Ganz im Gegenteil. Die Brüder bitten nochmal offiziell oder vielleicht sogar das erste Mal um Vergebung für das, was sie getan haben. Und was macht Josef? Er weint sogar. Ja, er nimmt wirklich Anteil an dieser Buße seiner Brüder und ganz im Gegenteil, er sichert ihnen seine Vergebung zu. Die Geschichte ist damit längst nicht beendet, Vers 19. Und Josef sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle. Wir nehmen den Vers mal raus, wir werden ihn später nochmal anschauen. Schaut genau hin, was Josef hier macht. Josef bezieht hier den Brüdern gegenüber zum ersten Mal das ganze Handeln auf Gott. Er ist nicht im Mittelpunkt. Er ist nicht derjenige, der zu richten hat. Er sieht sein Leben im Lichte der Handlungen Gottes und sagt, ihr müsst keine Angst haben, ich bin nicht euer Richter. Gott ist der Richter. Und damit beweist Josef hier vor den Brüdern seine Gottesfurcht. Und Vers 20 genauso. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber, die Elberfelder schreibt, hatte beabsichtigt, es zum Guten und dann in Klammern zu wenden. Wenn ihr in der Elberfelder spitze Klammern seht, dann müsst ihr verstehen, diese Worte in den spitzen Klammern gibt es nicht im Grundtext. Die sind nicht vorhanden. Das haben sich die Übersetzer ausgedacht, um das zu erklären. Ich folge hier viel lieber der Luther-Übersetzung, weil die Worte sind nicht da mit diesem zu wenden. Wir werden da später noch drauf kommen. Luther übersetzt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Josef beweist nicht nur seine Gottesfurcht, Vers 19, sondern auch seine Gotteserkenntnis vor den Brüdern. Das wird ein ganz zentraler Vers werden für den zweiten Teil der Predigt, wenn wir an die Interpretation und die Anwendung kommen. Aber ich hoffe, ihr könnt hier schon erkennen, Josef rechnet nicht nur mit Gott und seinem Gericht, dass er der Richter über das ist, was hier passiert ist, sondern Josef rechnet mit Gottes souveränem Handeln. Dass letztendlich Gott der Handelnde war. Er sagt ganz deutlich, ja, ihr habt's böse gemeint. Aber ihr könnt Gott kein Schnippchen schlagen. Ihr könnt Gott nicht austricksen. Ihr könnt ihn nicht überholen. Gott hat es gut gemeint. Josef zeigt, ich will nur erstmal bei Josef bleiben, wir kommen dann auf die größere Interpretation, aber Josef zeigt hier seine Kenntnis von Gott und dass er sein Leben im Lichte dieses Gottes interpretiert, den er tatsächlich über diese Jahre kennengelernt hat. Ich hoffe, das könnt ihr an der Stelle schon sehen. Er erkennt, natürlich hätte er sein Augenmerk auf dieses sündige Verhalten der Brüder richten können, aber Josef sieht viel weiter als die Sünde der Brüder. Er sieht Gottes gute und souveräne Handeln, was zu einem viel größeren Plan führt. Ich will es hier schon mal anschneiden wenigstens. Gott bewahrt ein Volk vor dem Hungertod, um letztendlich, ich spule jetzt ganz nach vorne, durch dieses Volk seinen Sohn in diese Welt zu bringen. Josef sieht das und hat deswegen eine ganz andere Sicht für sein Leben und auch das Handeln seiner Brüder. Aber dazu später noch mehr. Vers 21, und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie, Josef tröstet seine Brüder. Ja, so tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Auch das eigentlich, Vers 21, wenn wir heute nur Josef anschauen würden, wäre eine Predigt für sich. Weil Josef illustriert hier aufs Feinste, was wirklich Vergebung bedeutet. Vergebung ist mehrschichtig und das macht es für uns manchmal so schwer. Muss ich meinem Bruder vergeben, selbst wenn er nie um Vergebung gebeten hat? Wenn ihr Kapitel 45 nochmal aufmerksam studieren würdet, würdet ihr wahrscheinlich, wie ich, zu der Erkenntnis kommen, in Kapitel 45 haben sie bei dieser ersten Begegnung, jetzt sind wir ja Jahre später nach dem Tod des Vaters, wahrscheinlich haben sie im Kapitel 45 kein einziges Mal wirklich um Vergebung gebeten. Und Josef war wirklich in größter Gefahr, richtig bitter zu werden. Da stehen jetzt diese Brüder vor mir und die haben noch nicht mal die Größe, Kapitel 45, wirklich um Vergebung zu bitten. Das ist so eine Gefahr gewesen für diesen Mann, bitter zu werden gegen seine Brüder. Und wirklich diesen Groll, mit dem die Brüder fast gerechnet haben, zu entwickeln, naja, der Vater schützt uns noch, aber wenn der Vater aus dem Weg ist, was müssen wir dann befürchten? Aber nicht so. Josef, dieser gereifte Charakter, alles, was nicht dazugehörte, hatte Gott weggeschlagen. Josef hatte vergeben. Er hatte nicht vergeben in dem Moment, wo sie um Vergebung bitten. Er hat vergeben in dem Moment, wo er ihre Sünde erkannte. Ihr Lieben, das ist der erste Teil von Vergebung, dass ich Schuld loslasse. Das ist noch nicht das Gleiche, wie dass wir wieder in guten Beziehungen miteinander leben. Da gibt es Bedingungen. Aber die Schuld, die der andere auf sich geladen hat und auch die ich eigentlich abrechnen könnte, dieses Konto, was da angewachsen ist durch das, was sie mir angetan haben, das muss ich in dem Moment löschen, wo ich diese Schuld erkenne. Sonst bin ich in großer Gefahr, bitter zu werden. Dann wieder in versöhnter Beziehung zu leben, das kann was anderes sein. Dann muss es wirklich notwendig sein, dass der andere kommt, um Vergebung bittet, wie sie es hier in Kapitel 50 tun. Aber Josef war bereit, das Herz Josefs war bereit. Hätte er diesen ersten Teil der Vergebung nicht getan, wäre er in größter Gefahr gewesen, jetzt auch nicht richtig vergeben zu können oder den zweiten Schritt nicht gehen zu können, sich wirklich versöhnen zu wollen. Schaut, was er sagt. Ich will euch versorgen. Ich will sogar eure Kinder versorgen. Das ist Vergebung. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich will das nicht wiederholen. Wir haben auch zwei Predigten zur Vergebung gehabt. Aber was für ein Vorbild. Ja, wie sind wir manchmal drauf? Und das liegt an unserem Herzen, weil wir dieses Konto von Anfang an nie richtig gelöscht haben, weil wir uns selbst nicht richtig sehen, dass wir vor einem gerechten Richter stehen. Unsere Schuld gegenüber ihm ist viel größer als das, was meine Brüder mir antun konnten oder die Menschen, die mir am nächsten stehen. Und wenn mir das klar wird, wer ich bin in Christus, dann bin ich auch bereit, dieses Konto sofort zu löschen. Und das konnte Josef hier. Was für ein Vorbild, ja, in der Tat, was für ein vorbildlicher Charakter, den Gott hier zubereitet hat, wo Gott Hand angelegt hat. Und dann schließt das Kapitel mit den Versen 22 bis 26. Wir lesen sie auch noch, damit wir den Text komplett gelesen haben. Und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters, und Josef lebte 110 Jahre. Diese letzten Verse umspannen jetzt wahrscheinlich einen Zeitraum von über 60 Jahren. Diese paar Verse von Vers 22 bis 26, dann stirbt nämlich Josef, 60 Jahre. Und die werden nicht mehr weiter beschrieben. Ja, Gott lässt uns nicht Anteil nehmen an dem weiteren Leben Josefs in Ägypten. Aber die Zusammenfassung haben wir hier von 22 bis 26. Und Josef sah von Ephraim Söhne der dritten Generation und auch die Söhne Machias. Und das passt auch zusammen, ja, der dritten Generation, ungefähr 20 Jahre. Er hat noch 60 Jahre hier gelebt. Des Sohnes Manasses wurden auch, die Söhne Machias des Sohnes Manasses wurden auf die Knie Josefs geboren. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hatte. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, er macht im Grunde genommen das Gleiche wie sein Vater Jakob. Ja, er sagt jetzt zu seinen Kindern und Kindeskindern und den Enkeln: Ihr bringt mich bitte wieder zurück in das Land der Verheißung, was Gott uns verheißen hat, und begrabt mich in dem Feld, was Abraham schon gekauft hat, wo auch meine Vorfahren begraben sind. Und Josef ließ, Vers 29, die Söhne Israels schwören und sprach: Hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef, Vers 26, starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Ja, also der Transport war kein Problem. Hier nochmal dieses technische Detail. Er wurde einbalsamiert. Noch heute finden wir Mumien Ägyptens, die hervorragend erhalten sind. Teilweise durch natürliche Mumifizierung im Wüstensand, aber teilweise auf die Art, wie hier die Könige mumifiziert wurden. In diesem letzten Teil wird auch nochmal dieser Charakter Josefs deutlich. Er vertraut dem Wort Gottes, uneingeschränkt. Und deswegen nimmt er seine Kinder in die Pflicht und sagt, das Wort Gottes wird sich erfüllen. Ihr werdet zurückkehren. Und dann bitte, lasst mich nicht hier zurück. Das ist ein Zeichen seines Glaubens. Dann nehmt bitte meine Gebeine mit hoch nach Kanaan. Und dort möchte er beerdigt werden. Tja, soweit. Jetzt ist es 10 nach 11. Manche wären vielleicht jetzt froh, wenn wir schließen würden. aber ich nicht. Denn es ist nicht nur, es wäre auch nicht üblich, das wisst ihr. Es ist nicht nur die Geschichte Josefs. Das wird so deutlich, spätestens im Vers 19, im Vers 20. Es ist nicht einfach nur die Beschreibung eines vortrefflichen Charakters, sondern es ist tatsächlich die Geschichte Gottes, wie er diesen Charakter prägt und gleichzeitig, darf ich das sagen, 1000 Dinge verrichtet, die in seinem Sinne sind. Er prägt nicht nur diesen Charakter Josefs, sondern er hat auch sein Handeln mit Potiphar, er hat sein Handeln mit den Brüdern, er hat sein Handeln mit Pharao, er hat sein Handeln mit dem ganzen Volk und der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Alles gleichzeitig mit der Josefsgeschichte. Und das sehen wir hier in diesen Versen 19 und 20. Josef sieht sich selbst und sein Leben als Baustein einer größeren Geschichte. Das habt ihr gesehen. Ja, ich lese euch nochmal die beiden Verse. Vers 19 und 20. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, oder ich lese wieder aus der Luther-Übersetzung, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Und um letztendlich seinen Erlöser in diese Welt zu bringen. Josef sieht sein Leben als Teil einer viel größeren Geschichte. Und wenn Josef das sieht, dann müssen wir das im Text auch sehen. Versteht ihr? Dann dürfen wir uns nicht einfach nur Menschen zuwenden und predigen, was für ein großer Charakter. Natürlich, auch das gibt Gott Ehre, weil Gott war hier Michelangelo. Ja, er hat diesen Charakter geprägt. Aber Josef sieht sein Leben in einem viel größeren Kontext und den will ich euch kurz aufzeigen. Schaut, es geht eigentlich los schon in seiner Jugendzeit. Er ist der jüngste der Brüder, er ist das Nesthäkchen, er ist der Liebling des Vaters. Er ist derjenige, um mal zu zeigen, wie stark der Charakter sich verändert hat. Das war kein integrer Mann als junger Mann. Er hat seine Brüder ständig vor dem Vater verpetzt. Das steht wörtlich, ja, im Kapitel 37. Er hat immer üble Nachrede seinem Vater über seine Brüder gebracht. So beginnt das eigentlich. Ja, schwierige Umstände. Die Brüder sind extrem eifersüchtig auf dieses Nesthäkchen, kriegt auch noch einen bunten Mantel. Josef ist sehr unweise als junger Mann. Ja, diese Träume waren tatsächlich Verheißungen. Aber wie redet er vor seinen Brüdern von diesen Träumen? Ja, nicht nur das Wort ist wichtig, sondern auch, dass die Zeit, wann ich so ein Wort rede und wie ich so ein Wort rede. Und deswegen kommt es zu diesem sehr schweren Verrat. Eigentlich kommt es fast zum Mord, zum Brudermord. Da kommen wir noch drauf, Ruben geschuldet, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Aber in dem, und das sieht Josef am Ende zu dem Zeitpunkt seines Lebens, in dem solche schlimmen Dinge passieren, die Brüder verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten, hat Gott ein größeres Werk. Und das versuche ich jetzt euch zu zeigen. Wir haben es im Grunde genommen wie mit zwei Linien zu tun. Da ist einmal, ja, die Verantwortung der Brüder und Josefs, und das führt zu einem Handlungsstrang. Könnt ihr euch das vorstellen? Das fußt auf dieser Erde und führt zu einem Handlungsstrang. Aber gleichzeitig ist diese Handlung überlagert von etwas, was im Himmel fußt, bei Gottes Plan, bei seinem ewigen Plan. Und das überlagert die Josefsgeschichte. Oder wenn ihr es euch nicht in Linien vorstellen wollt, dann stellt es euch in Kugeln vor. Ja, wir leben hier auf einer Kugel. Und wir sind dafür verantwortlich, was wir hier tun, aber diese Kugel ist umschlossen von einem großen, unendlichen, souveränen Gott und seinem Willen. Und sein Wille geschieht, auch wenn wir völlig verantwortlich sind auf dem Planeten, was wir hier tun. Ich will euch das illustrieren an dieser Josefsgeschichte und so gehen wir einmal kurz durch das, was hier mit Josef passiert. Die Brüder werden eifersüchtig und zornig auf Josef. Wer war verantwortlich für diese Eifersucht und für diesen Zorn? Ihr könnt jetzt sagen, ein Stück weit Josef und der Vater, weil er so ungerecht war, aber selbstverständlich auch die Brüder. Ja. Spätestens als sie dann, oder bleiben wir dabei, ja, er hat sie regelmäßig verpetzt, also der Bruder Josef hat auch seine Schuld daran und trotzdem gebraucht Gott diesen sündigen Zorn der Brüder, um Josef nach Ägypten zu bringen. Könnt ihr sehen? Dann kommt zum Mordkomplott. Wer hat diesen Mordkomplott geschmiedet? Hat Gott den Brüdern gesagt, ihr Lieben, ja, also ich glaube, jetzt ist mal an der Zeit, dass ihr euren Bruder um die Ecke bringt? Niemals. Es waren einzig und allein die Brüder, die in ihrem sündigen Zorn und ihrer Eifersucht gesagt haben, ja, komm, den bringen wir ums Leben. Und es ist Ruben geschuldet, da kommen wir noch zu, dass es nicht so weit gekommen ist. Es war ihr böser Plan und sie sind voll für ihre böse Absicht verantwortlich. Aber schauen wir Ruben an, um mal nicht nur das Böse zu sehen, was in dieser Welt geschieht, und Gott gebraucht dieses Böse für seine guten Zwecke, sondern schauen wir uns Ruben an. Wie reagiert Ruben, als er von dem Mordplan seiner 10 Brüder hört? Er hat nicht den Mut, wirklich einzustehen und zu sagen, nein, das geht nicht, sondern er sagt, naja, komm, dann werft ihn wenigstens mal erst hier in diese Zisterne, weil er hatte den Plan, Josef später rauszuholen und ihn wieder zum Vater zu bringen. Hat Gott ihm das eingegeben, dass Ruben Josef retten soll? Nein, es war seine Ethik, wenn ihr so wollt, es war sein Gewissen, was ihm gesagt hat, das geht so nicht. Und er hat eingegriffen. Gebraucht Gott das Eingreifen Rubens, dass Josef am Leben bleibt und letztendlich zum zweiten Mann im Staat Ägyptens wird, um das Volk zu retten? Selbstverständlich. Könnt ihr die zwei Linien sehen? Aber Ruben, ich wollte mal das Positive zeigen, nicht nur das viele Negative, was in der Josefs Geschichte diesem Mann widerfährt, sondern auch das Positive. Ruben hat was Gutes gemacht. Und Ruben war dafür verantwortlich für das Gute, was er gemacht hat. Und Gott gebraucht es für seinen größeren Plan. Ihr Lieben, der Glaube an einen unumschränkt souveränen Gott soll keinesfalls dazu führen, dass man sich seinem Schicksal ergibt und untätig wird. Ich klinge schon mal leicht an, weil das gibt so viele Irrlehren oder falsche Lehren in Bezug auf Souveränität Gottes. Man könnte ja denken, ja, wenn Gott wirklich der Souverän ist und wenn er mein Leben so stark konzertiert, naja, dann lassen wir fahren, dann lassen wir alles laufen. Das stimmt so nicht. Ruben setzt sich ein für seinen Bruder. Er ist verantwortlich und er nimmt seine Verantwortung wahr. Und Gott gebraucht trotzdem auch diese Verantwortung zum Besten. Für die Familie, für sein Volk und letztendlich für dich und mich, weil Christus durch Israel in diese Welt gekommen ist. Der Glaube an eine unumschränkte Souveränität, das ist diese Linie von oben, löst niemals die Verantwortung von unten auf, ja, dass der Mensch untätig wird, ja, an Fatalismus glaubt, wird sowieso alles seinem Schicksal ergehen. Nein, der Mensch behält weiterhin seine volle Verantwortung für seine Taten und Gott behält weiterhin die volle Souveränität und er führt seinen vollkommenen Plan aus. Wir gehen weiter in der Geschichte. Da kommt eine Karawane vorbei. Wo will diese Karawane hin? Just in dem Moment kommt sie vorbei, wo der Josef in der Zisterne sitzt und just ist es eine Karawane, die nach Ägypten zieht, da wo Gott eben diesen Josef haben möchte. Eben das Ägypten, was 13 Jahre später einen so großen Überfluss an Getreide produziert, dass es nicht nur Ägypten selbst, sondern die Völker rundherum am Leben erhalten konnte. Und wer ist schuldig und verantwortlich, dass Josef letztendlich als Sklave in dieser Karawane nach Ägypten zieht? Die Brüder. Das war der böse Plan der Brüder. Komm, lass uns noch Geld rausholen. Wenn wir nur erschlagen, haben wir nichts von. Dann lass uns noch ihn gut verkaufen, ja, als Sklaven und dann haben sie noch Geld aus ihm gemacht. Die Geschichte geht weiter. In Ägypten angekommen wird Josef Sklave von Potiphar. Der Herr ist mit ihm, es gelingt ihm alles. Das ist kein Zufall. Potiphar war ja einer der ersten im Hause des Pharao. Und Josef bekommt die Gelegenheit, am Hause Potiphars ägyptische Amtsgeschäfte zu lernen. Das, was ihm später noch sehr, sehr zugutekommen sollte, als Pharao ihn relativ spontan, nachdem er ihm ja den Traum deutet, einsetzt und sagt, wir brauchen einen weisen Mann, da haben wir ihn. Ja, wenn Gott mit ihm ist, dich nehmen wir. Aber Gott bereitet diesen Mann vor. Er schleift ihn in diesem Haus des Potiphars und er lernt, wie tatsächlich der Amtsschimmel in Ägypten wird, sozusagen. Oder schauen wir die Versuchung an durch Potiphars Frau. War die Frau verantwortlich für ihren versuchten Ehebruch? Hundertprozentig. Es war böse, was diese Frau gemacht hat. Aber wie gebraucht Gott diesen Versuch, Josef zu Fall zu bringen? Ja, er muss ins Gefängnis, um im Gefängnis letztendlich den Mundschenk und den Bäcker kennenzulernen, um ihnen die Träume zu deuten, damit der Mundschenk später dem Pharao berichten kann, da ist einer, der kann dir diesen Traum deuten. Um ihn so von null, ja, morgens noch, war er in seinem stinkenden Sacktuch unrasiert, ekelhaft anzusehen, weil er jahrelang in seinem Moloch da saß, ja, so ähnlich wie, na gut, auf der Wartburg gab es auch so einen Kerker, das ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall, das war nicht besonders appetitlich, damals in einem Gefängnis zu sein und abends rasiert mit einem feinen Kleid der zweite Mann im Staat dieses Weltreiches Ägypten. Warum? Weil Gott zieht die Fäden von oben und trotzdem die Frau war hundertprozentig verantwortlich für ihre Sünde an Josef. Und wir könnten das noch weiterziehen, ich will ein bisschen beschleunigen. Die Gefängniszeit war schwierig für Josef, aber es war ein Teil, wo viel Marmor weggeflogen ist von diesem Charakter. Und die Gefängniszeit wird gebraucht, ich habe es eben schon zusammengefasst, er lernt den Bäcker und den Mundschenk kennen, er kann die Gelegenheit, diese Träume mit Gottes Hilfe auszulegen, um sich so später bei Pharao in Erinnerung zu bringen. Oder denkt an den Geburtstag des Pharao. Der Pharao hatte Geburtstag. Und der Pharao bekommt plötzlich den Einfall, wahrscheinlich war er auch schon ein bisschen angetrunken, ach komm, jetzt halten wir mal Gericht über die zwei. Ja, ich wusste nicht so recht, was ich mit ihnen tun soll, aber jetzt halten wir mal Gericht. Und dann trifft es halt den Bäcker, er wird getötet und der Mundschenk wird wieder zu Ehren gebracht. Warum? Um letztendlich Gottes Plan ausführen zu lassen. War Pharao verantwortlich für diese vielleicht willkürliche Gericht sogar? Ja, er war völlig verantwortlich dafür. Und wir könnten sogar die Naturgewalten anschauen. Nachher lässt Gott eine Dürre kommen über dieses Land, nicht nur Ägypten, sondern überhaupt in dieser Zeit damals. An die anderen Völker hatten auch ganz große Not. Deswegen Kanaan, wo die Familie Josefs noch war. Deswegen kommen sie ja runter nach Ägypten. Auch die Naturgewalten gebraucht Gott. Nicht nur die Entscheidungen der Menschen, sondern selbst die Naturgewalten schenkt diese 7 fetten und diesen mageren Jahre, um was zu tun? Um letztendlich diese Familie nach Ägypten zu bringen, am Leben zu erhalten, um letztendlich seine Verheißung zu erfüllen, auch seinen Messias in diese Welt zu bringen. Das war der erste Teil, wenn ihr so wollt. Wir haben uns nur mal die Geschichte angeschaut, haben den Charakter Josefs gesehen, aber haben auch gesehen, wie Gott Geschichte geschrieben hat mit dem Leben Josefs. Wie die Menschen völlig verantwortlich sind, das ist diese Linie, die von unten beginnt, für ihr Handeln, aber wie gleichzeitig das souveräne Handeln Gottes dieses Handeln der Menschen komplett überlagert und gebraucht. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ihr Lieben, glaubt ihr wirklich, es war einfach nur das Ziel Gottes? Jetzt müsst ihr ein bisschen Gas geben, noch zum Ende. Glaubt ihr wirklich, es war nur das Ziel Gottes, Josef irgendwie am Leben zu erhalten? Oder die Familie Josefs irgendwie am Leben zu erhalten? Glaubt ihr, das war wirklich das Ziel? Wenn das das Ziel gewesen wäre, und ich darf jetzt mal sagen, und ich wäre Gott, dann hätte ich die Hungersnot einfach weggelassen. Das wäre eigentlich nicht so aufwendig gewesen, oder? Dann wäre Josef in Frieden alt geworden in Ägypten und die Brüder werden in Frieden alt geworden in Kanaan. Wäre doch auch funktioniert. Ich meine, da wäre vieles nicht aufgegangen, weil ich nicht Gott bin und jetzt vieles nicht bedenke bei so einem Plan. Aber versteht, das ist nicht das Endziel, dass Gott einfach nur die Familie bewahren wollte, sondern was möchte Gott letztendlich dir und mir mit diesem komplizierten Handeln, wenn ihr so wollt, zeigen. Die Menschen treiben ihr Spiel, sind völlig verantwortlich für alles, was sie tun, aber Gott ist weit darüber erhoben, ist über den Dingen und gebraucht all dieses für seine guten Zwecke. Was will er zeigen? Seine Herrlichkeit. Er möchte seine Größe zeigen. Und das ist das wahre Ziel der Josefsgeschichte, der Genesis und der gesamten Schrift. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Gott will sich mitteilen. Gott möchte seine Größe zeigen und das tut er gerade hier an dieser Josefsgeschichte. Er möchte zeigen, wie groß er ist. Wir Menschen haben die verrücktesten Pläne, sind selbstsüchtig, neidisch, morden oder versklaven. Aber Gott kommt zu seinem Ziel. Er ist viel größer und er zeigt seine Herrlichkeit in diesem Abstand, in dieser Größe. Und trotzdem, ohne dabei unsere Verantwortung aufzulösen, das kann ich immer nur wieder betonen. Ja, Gott will sich mitteilen, das höchste Ziel in diesem Universum besteht darin, dass Gott sich dir mitteilt, du begeistert von ihm bist, ihn deswegen liebst und darüber anbetest. Und er ist wert, angebetet zu werden. So ein Gott, der so eine Geschichte geschrieben hat. Und diese Geschichten spielen sich ab in dieser Spannung der Verantwortung des Menschen und gleichzeitig der unumschränkten Souveränität Gottes. Und ich bitte euch, bewahrt euch bei der Interpretation vor Extremen. Wenn ihr euch nur auf die Souveränität Gottes konzentriert, dann werden die Menschen zu Marionetten Gottes. Und das stimmt nicht. Die Brüder waren verantwortlich. Ruben war verantwortlich, Potiphas Frau war verantwortlich, Mundschenk war verantwortlich, dafür, dass er ihn vergessen hat und dafür, dass er sich erinnert hat. Und Pharao war verantwortlich und Josef waren verantwortlich, die waren alle verantwortlich. Bewahrt euch vor Extremen, ja, es ist kein Fatalismus und die Menschen sind keine Marionetten. Aber die Menschen haben auch nicht das souveräne Zepter in der Hand, könnt ihr das sehen? Die Josefsgeschichte ist ja fast wie die Geschichte Esthers. In dem ganzen Buch Esther kommt Gott als Name, als Wort kein einziges Mal vor. Das ist fast eine Ironie. Aber gleichzeitig ist das Buch Esther die einzige Geschichte der Souveränität Gottes. Gott zeigt auch, er erlaubt sich praktisch den Luxus, seinen Namen nicht einmal in Erwähnung zu bringen und zeigt doch durch das ganze Buch, ich habe das Zepter in der Hand und ich mache 1000 Sachen. Gleichzeitig. Ich habe meinen Plan mit Potiphas Frau, ich habe meinen Plan mit den Brüdern, ich habe meinen Plan mit Pharao, ich habe meinen Plan mit diesem Volk, und ich habe meinen Plan mit Josef und ich habe meinen Plan mit dir und auch mit mir. Jakob darf das erkennen. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Jakob geht ja runter in Kapitel 45 nach Ägypten und Jakob erkennt dort durch das Reden Gottes, dass Gott der Souverän ist. Ja, er spricht ihm hier zu. Das ist ein Punkt, den könnt ihr selbst nochmal nachstudieren. Aber treffender, ihr Lieben, als Josef kann man diese Spannung, die hier aufgebaut wurde, in der Josefsgeschichte nicht ausdrücken. Diese Spannung zwischen, ja, da ist das Handeln der Menschen, das beginnt auf der Erde und hat seinen Weg, aber gleichzeitig haben wir das Handeln Gottes, was viel früher und viel höher beginnt, und dieses Handeln der Menschen komplett vereinnahmt und überlagert und zu seinen guten Zielen führt. Das ist eine Spannung. Und besser kann man die Spannung nicht ausdrücken, wie Josef sie mit seinen eigenen Worten ausgedrückt hat. Bitte schlag mal Kapitel 45 auf, diese erste Begegnung zwischen Josef und den Brüdern. In Kapitel 45, Vers 4 sagt Josef zu seinen Brüdern, die stehen da zum ersten Mal vor ihm, sind erschrocken über die Tatsache, dass der Bruder lebt und er jetzt der erste Mann in Ägypten geworden ist und ihr Richter ist. Und da sagt Josef zu seinen Brüdern, Vers 4, Kapitel 45, trete doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr, nicht Gott, nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Ihr habt mich verkauft. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Josef sagt nicht, naja, ihr habt was gemacht und Gott hat sich kurz an der Schläfe gekratzt und dann gesagt, naja, das kann ich auch noch irgendwie zum Guten wenden. Na, Ja, wie die Elberfelder das leider übersetzt. Nein, selbst Josef sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt. Das war der Wille Gottes, der ausgesprochene Wille Gottes. Und trotzdem habt ihr mich verkauft. Vers 6, denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, zum 2. Mal, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten, für eine große Rettung. Vers 8, zum 3. Mal, und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. 3-mal betont Josef, dass Gott der Souverän ist, dass Gott der Handelnde ist. Und kein einziges Mal entschuldigt er das Verhalten der Brüder. Die Brüder sind voll verantwortlich für ihre bösen Absichten. Aber trotzdem tröstet er sie sogar damit und sagt, ihr Lieben, ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Was? Das ist der Kern, ihr Lieben, der Josefs Geschichte und dieses gereiften Charakters, dieses unumschränkte Vertrauen, nicht nur in die Souveränität Gottes, sondern auch in alle anderen Wesenseigenschaften Gottes. Gott ist kein Despot, der seine Allmacht willkürlich benutzt. Gott gebraucht seine Souveränität, seine unumschränkte Handlungsvollmacht. Zu was? Zum Besten. Weil Gott ist nicht nur allmächtig, Gott ist auch Liebe. Wenn er irgendetwas in seiner Souveränität tun würde, was nicht liebevoll ist, würde er aufhören, Gott zu sein. Und Josef erkennt das. Josef interpretiert sein Leben vor den Augen Gottes und sieht trotzdem, was ihm alles passiert ist. Das ist wunderbar, ihr Lieben. Und das ist der Schlüssel und die Lektion letztendlich für uns. Ja, die Ausgewogenheit habe ich schon mehrmals angesprochen. Wenn wir die Verantwortung des Menschen und die Souveränität Gottes zusammenbringen, dann müssen wir uns eben, das habe ich schon mehrfach gesagt, vor Extremen bewahren. Wir fügen uns nicht einfach nur in ein Schicksal und ja, erheben die Hände und sagen, oh, wir können ja und müssen gar nichts mehr tun. Nein, das ist unbiblisch. Aber wir dürfen uns als Menschen auch nicht höher machen als Gott und glauben, dass Gott etwas unmöglich wäre. Schaut, in Kolosser 1, Vers 16, 17 sagen wir, alles ist aus ihm, alles ist durch ihn, alles ist zu ihm hin und alles existiert durch ihn. Wenn du das wirklich glaubst, wir haben das schon mal in einem anderen Fall deutlich gemacht, dann glaubst du, dass die Atome nur aus Jesu Kraft stabil erhalten bleiben. Kein Mensch dieser Welt kann wissen, wie viele Atome es in diesem Universum gibt. Und wir glauben, dass es bis in das kleinste Atom der Kraft Gottes geschuldet ist, dass das Ganze am Laufen ist. Und dann kannst du nicht glauben, dass wir Menschen ja unser Spiel hier, wenn ich das mal so sagen darf, auf der Erde haben, aber dass Gott viel größer erhaben ist und 1000 Schicksale, in Anführungszeichen, gleichzeitig konzertiert und zu seinen guten Zielen führt. Ich kann das glauben. Ich kann es nicht verstehen, aber ich kann das glauben. Ich kann in diesem Glauben ruhen, dass selbst Gott mit diesen schwierigen Dingen, die in dieser Welt passieren, zu seinen guten Zielen kommt. Und das soll zum Schluss die Anwendung sein. Ich möchte wirklich darum bitten und uns anflehen, dass wir diese Perspektive Josefs auf unser Leben heute gewinnen. Denn der Gott Josefs ist heute noch der gleiche Gott. Da gibt es keinen Unterschied, kein Wechsel, noch Schatten des Lichts. Sein Wesen, seine Fähigkeit, seine Absichten, die Art und Weise, wie er umgeht mit dem, was hier in dieser Welt geschieht, ist heute noch genau das Gleiche. Wir Menschen, wenn ich das so sagen darf, treiben unser Spiel, teilweise sehr, sehr böse. Und viele leiden darunter, unter dem, was Menschen Menschen antun. Gar keine Frage. Aber glaub nicht, dass Gott irgendwie ausgetrickst wird. Gott macht 1000 Dinge gleichzeitig, unendlich viele Dinge gleichzeitig und kommt zu seinen guten Zielen. Man darf Römer 8, Vers 28 nicht vorschnell gebrauchen. Gestern haben wir die Seelsorgeschulung gehabt. Michael Martens hat das sehr fein betont. Ja. Man kann Menschen extrem verletzen, wenn sie in ihrem größten Leid sitzen und sagen, ach, weißt du was, denen, die Gott lieben, denen wird alles zum Besten dienen. Ja, kann sehr, sehr kalt sein. Das Erste, es gibt nicht nur Römer 8, 28, es gibt auch Römer 12, 15, weint mit den Weinenden. Es ist leidvoll, auch was Josef erlebt hat. Das war leidvoll und leider, ich habe ihn nicht gefunden, aber es gibt einen Psalm, der redet ein bisschen von dem Herzen Josefs während der Zeit, wo er im Gefängnis war. Der Mann hat gelitten, ohne Frage. Wie ungerecht. Sklave, Potiphar, das war so ein feiner, vorzüglicher Mann im Haus Potiphars. Und die Frau sorgt für seinen Fall. Und er sitzt im Gefängnis, unschuldig. Und dann vergessen ihn auch noch Mundschenk und Bäcker. Das war nicht schön. Menschen leiden. Aber wir dürfen an diesen Punkt kommen. Und Gott möchte uns, da bin ich fest überzeugt von, an diesen Punkt bringen. Dass all diese schwierigen Dinge, die wir in unserem Leben erleben, die sind abgemessen. Und Gott hat seinen Weg damit. Und er kommt zu seinen guten Zielen. Er ist der Souverän, nicht die Bosheit oder überhaupt der Mensch selbst. Der Schlüssel ist, haben wir auch gestern gehört, nicht zurückschauen, immer nur warum fragen, sondern diesen Blick kriegen, Gott ist der Handelnde, er ist gut und deswegen muss ich nach dem Wozu fragen. Er hat gute Ziele. Und ich kann verstehen, ihr Lieben, dass uns das schwerfällt, dieser Botschaft zu glauben, Gott gebraucht selbst das Böse, was uns Menschen zum Beispiel antun, für seine guten Ziele. Aber ihr Lieben, wenn euch das schwerfällt, dann bitte ich euch, schaut auf Christus, schaut aufs Kreuz. In Apostelgeschichte 4, da wurden Johannes und Jakobus fast festgesetzt, sie kommen frei. Die ganze Gemeinde freut sich über die Freilassung und auch über den Mut, dass Petrus und Jakobus der jüdischen Elite ins Gesicht widerstanden haben und haben gesagt, es tut uns leid, ja, wir müssen trotzdem von Gott reden, wie dieser Gott ist. Und dann sagen sie, ich nehmt euch bitte noch diese Zeit, Apostelgeschichte 4, dann sagen sie in Vers 26, Apostelgeschichte 4, ich lese es euch auch vor, die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist eine Erinnerung. Jetzt sind wieder die Könige, die Pharisäer, die Hohepriester und die setzen Druck auf die Gemeinde an und verfolgen sie aufs Äußerste. Und sie sehen das und die Jünger interpretieren jetzt das Leben richtig und sagen, ja, Psalm 2, Könige der Erde, Fürsten stehen auf, versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten, denn in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Wer war schuld, wenn ihr jetzt die untere Linie anseht, an dem Tod des Herrn Jesus Christus? Wer war schuld daran, wenn ihr nur von der menschlichen Seite aus seht? Pontius Pilatus, Herodes, die Nationen und Israel. Wir alle haben Schuld an dem Tod des Sohnes Gottes. War das gerecht, dass Christus am Kreuz starb? Ihr Lieben, wir haben ja die Frage bewegt, kommt Gott auch durch Ungerechtigkeiten zu seinen Zielen? Wenn es eine Ungerechtigkeit gab in diesem Universum, die nicht zu übertreffen ist, dann ist es die, dass das sündlose Lamm Gottes ans Kreuz geschlagen wird. Es gibt keine größere Ungerechtigkeit. Nichts, was dir widerfährt, kann das übertreffen. Und was macht Gott damit? Vers 28, die haben letztendlich alles das getan, was deine Hand, dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Durch diese Ungerechtigkeit hat Gott das größte Heil, den größten Segen, die größte Hilfe für uns zuteil werden lassen. Gott kommt zu seinen Zielen. Wir sind verantwortlich, aber Gott ist souverän. Er ist allmächtig und er ist allliebend, immer liebend. Und er ist allweise. Er muss sich nie was zweimal überlegen. Er muss nie zurückgehen und sagen, oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das anders gemacht. Nein, er konzentriert dein Leben so, dass es unaussprechlich gut ist. Ich gebe euch das als Hausaufgabe mit, weil wir nicht für sowas sowieso nicht die Zeit haben. Lest mal zu Hause Jesaja Kapitel 40 bis Kapitel 48. Jesaja Kapitel 40 bis Kapitel 48. Ich schlage es nur kurz auf und lese euch einen kleinen Abschnitt, weil das ist der Abschnitt, wo Gott selbst sich durch Jesaja verteidigt gegen die Götzen der damaligen Zeit. Und er will klar machen, was ihn von Götzen unterscheidet, warum er so viel erhabener, warum er so viel größer, warum er so anders ist als die Götzen der damaligen Zeit, die auch sein Volk angefangen haben nachzulaufen. Und ich lese euch nur einen kleinen Abschnitt aus Jesaja 45, um sich gegen diese Götzen, die wir uns vielleicht auch in unserem Herzen gemacht haben, wenn wir nicht ein biblisches Bild von Gottes Liebe und Gottes Macht haben, um sich von diesen Götzen abzusetzen, sagt der Herr selbst durch Jesaja, Kapitel 45, Vers 5, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der all das wirkt. Träufle du Himmel von oben und ihr Wolken fließt über von Gerechtigkeit. Das Land öffne seine Ackerfurchen und sie sollen fruchtbar sein mit Heil und es lasse Gerechtigkeit hervorwachsen zugleich. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Weh dem, der mit seinem Bildner rechnet, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Sagt etwa der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Oder sagt etwa dein Werk von dir, er hat keine Hände? Oder ein Kapitel weiter, ich lese nur Vers 9 und 10 aus Kapitel 46. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin, es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde. Bevor überhaupt die Geschichte losgeht, weil er Gott ist, proklamiert er das Ende deines Lebens. Und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das führe ich aus. Ihr Lieben, wir könnten noch so viele weitere Verse und Geschichten aus der Schrift heranziehen. Die Souveränität Gottes im Wort soll keinesfalls uns untätig werden lassen. Ich denke, das ist heute klar geworden. Die Souveränität Gottes soll uns trösten. Die Souveränität Gottes soll uns klar machen, er hat die Kontrolle über Himmel und Erde, auch über mein Leben, auch über dein Leben. Und deswegen ist das Trost, Trost für Unrechtserfahrungen, das soll noch zum Schluss die Anwendung sein, Trost für Unrechtserfahrungen, die jeder von uns macht, wie er von anderen Sündern behandelt wird, ob in der Kindheit, ob aktuell durch Familienangehörige oder ob durch Geschwister in der Gemeinde oder vielleicht in Zukunft. Und das soll auch Trost sein für Prüfungen, die uns widerfahren, durch Lebensumstände, wo man jetzt nicht unbedingt einen Menschen ranziehen kann, ob Unfall, ob Krankheit oder andere Schwierigkeiten. Es ist nachvollziehbar, dass wenn wir in solche Zeiten kommen, wir über die Frage nachdenken, wie kann Gott wirklich all das Böse, all das Ungerechte zulassen? Das ist verständlich. Aber diese Frage geht zurück und geht hin zu diesem Warum. Josef wäre bitter geworden, hätte er das über seine Brüder, über die Frau Potiphas, über den Mundschenk und den Bäcker gedacht. Josef hat sich Gott angeschaut, wie er wirklich ist, was er tut, voller Macht und voller Liebe und sieht es wozu darin. Und das möchte ich dich bitten, dass du auch in den schlimmen Dingen, die du in deinem Leben siehst, nach diesem wozu fragst, weil Gott verfolgt gute Ziele. Auch wenn ihr in Prüfungen geratet, ja, vor denen keiner von uns hundertprozentig bewahrt bleibt, wie gesagt schon, ob Krankheit oder Unheil oder Unfall oder irgendwas anderes, wir brauchen wirklich diesen Blick auf das Wesen Gottes, so wie Josef ihn bekommen hat, über sein gereiftes Leben. Und dann können wir tatsächlich diese Zeiten nicht nur überstehen, sondern wir können sogar etwas zum Lob Gottes sein. Ja, denn wir sind versucht, ich habe euch den Satz schon oft gesagt und hier wird er wieder deutlich, wir sind versucht, unser Leben anzuschauen, sehen, wie böse das ist und dann Rückschlüsse auf Gott zu ziehen. Warum machst du sowas? Aber Josef und viele andere Geschichten in der Schrift zeigen uns deutlich, mach das nicht. Schau auf Gott, er hat dir bewiesen, dass er dich liebt durch den Tod seines Sohnes, Römer 5, Vers 10, wie wird er dir jetzt, wenn er dir so viel Liebe bewiesen hat, wie wird er dir jetzt nicht auch mit allem, was jetzt noch passiert, das Gute schenken? Er will dein Gutes. Interpretiere nicht Gott durch die Brille deines Lebens, sondern schau auf den Herrn, auf sein Wesen, wie er sich mitgeteilt hat in Jesus Christus, in seinem stellvertretenden Leiden für dich und interpretiere in diesem Licht des Wesens Gottes, wie er wirklich ist, dein eigenes Leben. Und dann kann dein Leben so enden, wie auch Josefs Leben, voller Vertrauen, so gereift, so einen feinen Charakter, weil er Gott persönlich kannte und sein Leben, alle Umstände seines Lebens im Licht dieser Liebe Gottes und dieser Macht Gottes ausgelegt hat. Ja, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch wider uns sein? Ich schließe mit den Worten Josefs aus 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Amen. Amen.